Ja, Tanja, vielen Dank für die liebe Begrüßung. Das war ja schon eine Freude, als du mir die E-Mail geschrieben hast zum Vorab-Organisieren. So freundlich, da fühlt man sich total eingeladen. Und ich bin auch wirklich froh und dankbar, dass ich heute Morgen hier bei euch sein kann und dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen. Und ganz herzlichen Dank auch, ich weiß nicht, ob ihr das immer absichtlich macht, wenn ich komme als Musikteam, aber ihr spielt immer, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, und ich habe das hier schon so oft gesagt, das ist absolut mein Lieblingslied, wie das so von dem ganz großen Blick der Kosmos und dann unsere Welt und dann mein Leben und was ich in Gottes Wort entdecke. Wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie du das Volk des Eigentums gerettet. Ja, das können wir in der Bibel lesen und das können wir in der Bibel entdecken. Und das ist ja auch so wichtig für uns, dass wir das entdecken, wie Gott in diese Welt hineinwirkt. Denn diese Welt, in der wir leben, ist eine dunkle Welt. Vielleicht seid ihr gestern Abend ins Bett gegangen, vielleicht habt ihr eurer Frau noch zugerufen, du, da war ein Anschlag in Dänemark, und heute Morgen, da sagt ihr beim Frühstück, du, da war ein Anschlag in Dänemark, und dann denkt man, das hast du doch schon gesagt, und nee, das war jetzt schon wieder ein Anschlag in Dänemark. Und es kommen Leute in dieser Welt ums Leben, es bricht Gewalt in diese Welt hinein, wir können die Dinge dieser Welt nicht im Griff haben, das merken wir mehr und mehr. Und viele von uns fragen sich vielleicht auch heute Morgen, was ist das eigentlich in dieser Welt? Und vielleicht fragst du das ja sogar ganz persönlich für dein Leben. Was ist das eigentlich in meinem Leben? Da sind so viele Dinge, da geht so vieles drunter und drüber, da weiß ich oft ja gar nicht mehr ein und aus. Warum gibt es in dieser Welt so viel Schweres? Warum gibt es in unseren Kreisen, in unseren Familien, in unserem eigenen Herzen so viel Not und Kampf und Schwierigkeit? Und jetzt spitze ich das mal zu, warum auch noch bei uns als Christen? Wir sollten doch wenigstens aus dem Schneider sein. Warum ereilen uns diese Dinge auch? Wir werden krank, wir haben Familiensorgen, wir kämpfen mit Süchten, wir kriegen unseren Alltag nicht gebacken. Was ist das eigentlich? Und da haben wir gerade gesungen, wenn ich die großen Gnadentaten sehe. Und wo sind die großen Gnadentaten Gott jetzt in unserem Leben hier als Livi und in unserem ganz privaten Leben, in unseren Familien? Wo ist es denn Gott? Und jetzt ist interessant, dass wir die Dinge nicht überstürzt betrachten, sondern dass wir den ganz großen Bogen hinbekommen und das übertragen auch auf unsere ganz je eigene Situation. Wo sind denn die großen Gnadentaten Gottes in der Bibel? Wir singen ja schön darüber und das ist so verdichtet, und verdichtet ist immer gut, das strahlt. Und wenn man euch hört und vor Freude springt bei diesen Liedern, aber wie war das in der Bibel? Die großen Gnadentaten Gottes in der Bibel, da ist das Volk Israel auf der Flucht, da kommen sie in die Wüste, der Pharao mit seinen ganzen Truppen hinterher, die Situation ist fast unerträglich, aber sie hoffen, Land zu gewinnen, und auf einmal ist da Wasser. Da geht nichts weiter. Da ist der Weg vermauert, voller Wasser. Große Gnadentaten Gottes. Und Mose und das Volk stehen in der Ausweglosigkeit. Ihr Lieben, das müssen wir verstehen. In der Bibel, die großen Gnadentaten Gottes sind meist Wege aus der Ausweglosigkeit. Darum ist Gebet so wichtig. Denn Gott erlaubt es immer wieder, dass unser Leben in die Enge geführt wird. Gott erlaubt es immer wieder, dass uns die Dinge aus der Hand geschlagen sind. Gott erlaubt es immer wieder, dass wir scheinbar wie vor der Wand, wie in einer Sackgasse stehen und überhaupt keine Idee haben, wie es weitergehen könnte. Und dann fangen wir an zu beten. Wir sind ja so als Menschen, wenn uns alles gelingt, wenn uns alles gut von der Hand läuft, vergessen wir Gott. Das ist in meinem Leben so, und wenn es bei dir nicht ganz anders ist, dann kommt dir das auch nicht unbekannt vor. Und das war beim Volk Israel in der Bibel auch nicht anders. Und Gott erlaubt für diese engen Führungen, für diese notvollen Dinge in der Welt, und er nutzt sie, um uns zu zeigen, wir wissen den Ausweg nicht, aber wir dürfen uns an den großen Gott wenden. Vor ungefähr jetzt genau 500 Jahren hat ein Mann gebetet. Ach Gott, Ach Gott, oh du mein Gott, steh du mir bei. Wieder alle Welt, wieder alle Vernunft, wieder alle Weisheit. Tu du es, Gott, du musst es tun, du allein. Es ist doch nicht meine, sondern deine Sache. Ich habe doch für meine Person hier nichts zu tun mit diesen großen Herren der Welt. Wollte ich doch lieber ruhige Tage haben, unbeschwert sein. Aber dein ist die Sache, Herr, die gerecht ist, die ewig ist. Steh du mir bei, du treuer, du ewiger Gott. Ich verlasse mich auf keinen Menschen. Gott, oh Gott, hörst du nicht? Mein Gott, hörst du nicht? Bist du tot? Nein, du kannst nicht sterben. Du verbirgst dich. Hast du mich erwählt? Ich frage dich, Gott, Gott, wo bist du, Gott? Steh mir bei. Im Namen deines lieben Sohnes, Jesus Christus, der mein Schutz und mein Schirm sein soll, ja meine feste Burg durch Kraft und Stärkung deines Heiligen Geistes. Wo bleibst du, Gott? Gott, hilf mir. Amen. Der so betet, ist Martin Luther. Und da ist es so wie in unserem Lied gerade, die großen Gnadentaten, wir kennen das verdichtet. Er stand da und die Reformation nahm ihren Lauf. Dieser Mann war gebrochen. Dieser Mann war auf dem Reichstag zu Worms, bevor diese große Rede zu halten war, gebrochen. Er hat in Dunkelheit gerungen mit Gott. Wo bist du? Und das ist Gottes Einladung. Wo auch immer du gebrochen bist, wo auch immer in deinem Leben die Dinge aus dem Ruder laufen, da darfst du zu Gott kommen. Unser Predigttext heute Morgen steht im Brief des Paulus an die Kolosser, Kapitel 4, die Verse 2 bis 4. Ich lese nach der Lutherbibel. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können. Um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Lieber Herr, jetzt mach auch uns ganz tief im Herzen klar, welche große offene Tür du uns mit dem Gebet gegeben hast. Amen. Das ist Gottes Einladung. Wir dürfen beten. Wir dürfen für unsere Sorgen beten. Wir dürfen für unsere Kinder beten. Wir dürfen unsere Freunde, unsere Familien in diesem Gebet immer wieder vor Gott bringen. Wir dürfen Menschen erreichen mit dem Evangelium und wir können das nur, wenn wir für unsere Nachbarn, für unsere Kollegen, für die Menschen, denen wir begegnen, wenn wir für sie beten. Und mit dem Gebet, da hat Gott uns erlaubt, in sein Handeln einzugreifen. Gott hat gesagt, ich will Veränderung bewirken, wo ihr mich darum bittet. Verstehen kann man das nicht. Gott könnte das ja auch alles tun, ohne uns zu fragen. Er könnte das ja auch tun, ohne dass wir beten, aber Gott will es mit uns tun. Das sagt uns sein Wort. Gott will es mit uns tun, immer und immer wieder. Und darum werden heute Beter gebraucht. Als Lindenwiese, wir wollen unsere Gemeinde ausbauen. Wir wollen Menschen mit dem Evangelium erreichen. Da müssen wir beten. Mich wundert es eigentlich bei mir selber, warum ich mich immer so schwer tue mit dem Gebet. Ich habe für alles andere Zeit und morgens habe ich Zeit, mir einen Kaffee zu machen und so weiter. Und beim Gebet, da wird die Zeit immer wieder knapp. Vielleicht geht es euch ja auch so. Wie kommt das, dass es mir, dass es vielleicht euch, dass es uns oft so schwer fällt, Ruhe zu finden im Gebet? Auch als Gemeinde ist das manchmal so. Da haben wir einen Termin, da haben wir eine Sitzung, da findet eine Gruppe statt, da eilen wir von einem zum anderen. Aber bei Jesus war was ganz anderes wichtig. Jesus hat in seiner Arbeit den Schwerpunkt gesetzt auf dem Gebet. Weil er wusste, nur Gott hat den Zugang zu den Herzen der Menschen. Nur Gott kann Veränderung im Tiefsten bewirken. Nur Gott kann die Probleme in deinem und meinem Leben lösen. Nur Gott. Die Probleme, die wir sehen mit unseren Kindern, die Probleme, die wir sehen in unserer Ehe, die finanziellen Probleme, ich weiß ja nicht, was es bei dir ist. Und da haben viele von uns heute Morgen ganz viel mitgebracht, auch hier hinein in den Gottesdienst. Not und Angst und Fragen und Sorgen. Aber Gott kann es lösen. Gott, aber unser Vater kann es lösen. Vor dem Kreuz können wir niederknien, in unserem Zimmer können wir niederknien, vor dem Thron des ewigen Gottes und ihm alle unsere ängstlichen, notvollen Sorgen hinlegen. Herr, jetzt musst du das lösen. Jetzt musst du das machen. So wie Martin Luther, trotz unserer Zweifel. Bist du tot, Gott? Der Vater der Reformation redet so? 500 Jahre ist das her und es klingt, als wäre es gestern. Da ringt ein Mann mit Gott über den Sorgen und Anfechtungen seines Lebens. Ihr Lieben, das dürfen wir tun. Gott unser Herz ausschütten. Warum beten wir so wenig? Warum beten wir so wenig? Ich darf mich beim Gebet dem Herrn aller Herren anvertrauen. Und Gott hat verheißen, er will unser Gebet hören. Gott will unser Gebet hören. Das ist doch unglaublich. Der ewige Gott, es gibt vielleicht 7 Milliarden Menschen, der will mein Gebet hören. Mein kleines, mickriges Gebet, was mich so bewegt heute hier, das will Gott hören. Das ist ihm nicht gleichgültig. Der Wege hat für Wolken, Luft und Winde, der das alles ordnet, den ganzen Kosmos, interessiert sich für dich und deine Fragen. Du darfst zu ihm kommen. Das Reden unseres Herzens mit Gott will er hören. Den kleinen Stoßseufzer im Alltag will er hören. Das ist Gottes ausgestreckte Hand in jedem Moment deines Lebens, an jeder Stelle, überall, zu jeder Zeit da für dich. Du darfst sie ergreifen. Betet, betet. Gebet ist bei Jesus das Thema, immer und überall. Betet. Und da fallen euch jetzt wahrscheinlich alle möglichen Bibelstellen ein. Wir kennen die ja alle, die Bibelstellen. Bittet, so wird euch gegeben. Oder Jesus erzählt eine Geschichte von einem Vater und wie ihr schon als ungerechte Väter euren Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Gutes tun, denen, die ihn darum bitten. Und wir dürfen Gott um seinen Heiligen Geist bitten. Oder Jesus erzählt von einem ungerechten Richter. Und da ist eine Frau, die will Recht bekommen und die nervt und nervt und nervt diesen ungerechten Richter, den interessiert das alles nicht. Und irgendwann sagt er, gute Güte, ich will endlich wieder schlafen, ich will endlich wieder Ruhe haben, Frau, komm her, und dann regelt er, was sie beschäftigt. Und dann sagt Jesus, wenn denn schon ein ungerechter Richter sowas tut, der Vater, wie viel mehr, wie viel mehr? Das liegt doch nicht daran, dass Gott taub wäre. Das liegt doch nicht daran, dass wir ihn erst gewinnen müssten. Das liegt daran, dass wir so wenig beten. Jesus sagt, seid alle Zeit wach und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Ihr Lieben, wie soll Jesus uns denn das Gebet noch wichtiger machen? Jesus sagt, betet. Der Apostel sagt, betet ohne Unterlass. Wer bittet, der empfängt. Was war Jesus in seinem ganzen Leben das Wichtigste? Das Gebet. Eine Nacht hat er im Gebet verbracht. Was haben die Jünger an Jesus entdeckt, was sie selber nicht hatten? Was haben die Jünger, als sie mit Gott auf dieser Welt unterwegs waren, als eine Bitte an diesen Gott, an Jesus gehabt? Herr, lehre uns beten. Das ist eine Not von uns Menschen, dass wir das Gebet so schlecht lernen. Und vielleicht schreist du diesen kleinen Satz jetzt in deinem Herzen auch mal zu Gott. Können wir ja machen. Herr, lehre mich beten. Ich muss das bestimmt sagen. Herr, lehre mich beten. Und vielleicht musst du das auch sagen. Und Jesus hat seine Jünger das Beten gelehrt. Und Jesus will uns das Beten lehren. Wir dürfen lernen zu beten. Die Jünger hatten gemerkt, das ist das Entscheidende bei Jesus. Da lernen wir, wie man betet. Und das ist die Einladung an uns heute Morgen. Betet doch. Betet. Ein paar weitere Gedanken. Beter werden gebraucht im Reich Gottes. Beter werden gebraucht. Und der diesen Brief hier schreibt, das ist der Apostel Paulus. Und wenn wir jetzt vielleicht Vorbilder haben in der Bibel, Mose, David, Paulus, so wie Luther, ne, die standen da, die haben keine Angst gehabt, die sind ihren Weg gegangen. Und Paulus, der schreibt hier an die Kolosser und bittet sie, ihn im Gebet zu unterstützen. Aber Paulus, du bist doch ein Macher, du packst doch selber an, du hast doch die Dinge in der Hand, du scheust doch kein Hindernis. Ihr erinnert euch, als der Johannes, Markus und Paulus und Barnabas unterwegs waren auf der Missionsreise? Johannes, Markus, das war so ein junger Kerl, da kamen die Widerstände und da hat er Angst bekommen. Da wurden dem die Knie weich und dann ist er abgehauen. Paulus und Barnabas haben danach einen Streit gehabt, taugt er was oder taugt er nichts? Der junge Mann ist weggerannt, aber Paulus doch nicht. Paulus hat gesagt, da gehe ich durch. An der Hand Gottes. Mich kann doch nichts erschüttern. Paulus, dieser Glaubensmann, dieser Held. Und in der Synagoge, da ruft er, Jesus ist der Messias. Und dann braust der Widerstand auf. Und dann redet er auf dem Areopag vor den gebildeten Griechen und sagt, Jesus ist die Auferstehung. Und die lachen sich kaputt. Dieser Paulus, so ein mutiger Kerl, der hatte Nerven wie Drahtseile, denken wir. Paulus war angeschlagen. Paulus hatte Angst. Paulus war kränklich. Paulus war keine beeindruckende Erscheinung. Paulus konnte nicht sehr gut reden. Paulus war schwach, so sieht er sich selber. Aber Paulus wusste, meine Heimatgemeinde, die in Antiochien, die beten für mich. Und das hat ihn stark gemacht. Und darum ist für uns Gemeinde so wichtig. An den notvollen Stellen deines Lebens, wo du nicht weiter weißt, da möchte ich dich ermutigen, finde jemanden hier in der Gemeinde, im Hauskreis, unter den Pastoren, wo auch immer, und frag, betest du hier für mich? Wir können die Kämpfe in dieser Welt nicht alleine bestehen. Und Paulus konnte diesen Weg gehen, weil er wusste, da stehen Beter hinter mir. Hoffentlich hast du Menschen, die für dich beten. Und wenn du noch niemanden hast, der für dich betet, dann nutz doch die Zeit heute nach dem Gottesdienst und geh auf jemanden zu, dem du vertraust und sag, du, an dieser Stelle kämpfe ich schon so viele Jahre. Bitte bete für mich. Beter werden gebraucht. Treue Beter. Das war für Paulus so eine Ehrenbezeichnung. Das war die Gemeinde in Antiochien. Die haben ihn getragen. Paulus konnte in der Anfechtung stehen, weil er getragen war vom Gebet der Gemeinde. Und wir wollen in dieser Welt doch nichts wagen aus eigener Kraft. Auch nicht hier in der Lindenwiese irgendwelche Aufgaben übernehmen, sei es in der Küche, im Garten oder in den verschiedenen Programmen und sagen, das kriegen wir jetzt schon hin. Sondern wir wollen das doch aus dem Gebet heraus tun, weil wir wissen, das, was in dieser Welt wirklich Bedeutung hat, ist das, was Gott tut. Ich möchte euch heute Morgen diese Aufgabe wichtig machen, füreinander zu beten. Ich glaube, in der Ewigkeit werden wir uns am allermeisten darüber wundern, wie wenig wir gebetet haben. Wie wenig wir gebetet haben. Da sagt Gott, mein Ohr ist offen, meine Hand ist ausgestreckt und wir versuchen an den großen Würfeln dieser Zeit selber zu drehen. Wir versuchen die großen Türen selber aufzudrücken. Da werden wir uns in der Ewigkeit ganz gewiss wundern, wie wenig wir gebetet haben. Wir brauchen Beter. In dieser Welt wollen wir das Reich Gottes ausbreiten, in dieser Welt, einer Welt voller Finsternis. Ich habe auf die zwei Anschläge gestern und heute hingewiesen. In der Finsternis dieser Welt tobt ein Kampf um das Bekenntnis zu diesem dreieinigen Gott. Ein Kampf gegen die Gemeinde Jesu. Nicht nur in den Ländern der Märtyrer, sondern zunehmend auch in unserer westlichen Welt. Und da werden Beter gebraucht, weil Gott eine große Verheißung auf das Gebet gelegt hat. Gott will doch wirken, nicht wir. Gott will es tun, nicht wir. Er will Herzen verändern. Und da können wir sogar so weit gehen, für die Terroristen in dieser Welt zu beten. Die, die scheinbar die Macht haben, denn wir dürfen nicht vergessen, dass Paulus auch einer war, der die Gemeinde verfolgt hat. Und Gott hat sein Leben umgekrempelt, auf den Kopf gestellt und diesen Verfolger zu einem seiner brauchbarsten Zeugen in der ganzen Welt gemacht. Seid beharrlich im Gebet, mit Danksagung und Freude, denn Gott müssen wir nicht erst überreden. Was ist eigentlich die Macht des Gebets? Was passiert da eigentlich? Vielleicht kennt ihr dieses uralte Buch, wenn nicht, das kann man bestimmt auf Amazon oder so noch gebraucht finden, von Ole Halsby, das war ein norwegischer Theologe, vom Beten. Tolles Buch, nur 100 Seiten. Gibt es nur noch gebraucht wahrscheinlich. Ole Halsby, der hat in einem ganz einfachen Bild beschrieben, was eigentlich beim Gebet geschieht. Und das hat mich gepackt und das habe ich nie wieder vergessen. Er hat sich bezogen auf diese kleine Geschichte im Buch der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, wo steht, da spricht Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem möchte ich eingehen und das Abendmahl halten und er mit mir. Und viele von uns kennen diesen Vers, Offenbarung 3, 20, und wir kennen das oft aus Evangelisationen. Lade Jesus in dein Leben ein. Durch die Predigt, die Verkündigung, Jesus klopft an deine Lebenstür und das ist richtig. Aber das ist nicht das Einzige, was dieses Bild ausdrückt. Und dieser Ole Halsby in diesem Buch vom Beten, der sagt, das ist eigentlich ein Bild für Gebet. Was tue ich beim Beten anderes, als dass ich die Tür zu den Nöten meines Lebens öffne und sage, Herr Jesus, da musst du jetzt rein. Da musst du jetzt rein. Das musst du jetzt lösen. Wenn du das nicht tust, dann passiert hier gar nichts. Das ist Beten. Dass wir Jesus hineinbitten in die dunklen Abgründe und schwierigen Umstände unseres Lebens. Herr, jetzt verändere du das hier. Gott einlassen, Jesus einlassen in unsere Ehe, in unsere Kindererziehung, an unseren Arbeitsplatz, vielleicht an die paar schwierigen Stellen hier in unserer Gemeinde, wo es Reibungen gibt. Jetzt komm du doch, Jesus, und bring du das in Ordnung. Herr, jetzt warten wir darauf, was du tun wirst. Denn nur du kannst meine Familie wieder auf die Füße stellen. Wir wollen doch sehen, Herr, was deine Wunder sind, was deine Verheißungen jetzt in meiner Not austragen. Das dürfen wir auch bitten in diesem Gottesdienst. Das kannst du jetzt auch in deinem Herzen bitten. Herr, jetzt komm du doch bitte in mein Herz. Jetzt komm du doch bitte in meine Zweifel. Jetzt komm du doch bitte in meine Anfechtung und in meine Fragen. Jesus, jetzt räum du doch bitte bei mir auf. So können wir ja auch beten. Und so können wir für unsere Nachbarn beten. Jesus hat gesagt, bittet, so wird euch vergeben. Wir verfügen nicht über das Evangelium, aber wo Gott es beglaubigt, da werden Herzen von Menschen aufgetan. Mich bewegt das so aus der Missionsgeschichte. Meine Frau und ich, wir waren ja selber Missionare in Mosambik, 6 Jahre, und haben dort erlebt, wie uns das getragen hat, dass Gemeinden, dass Christen für uns gebetet haben. Und da hat uns das immer interessiert, wie das anderen Missionaren ergangen ist. Und da gibt es einen Missionar aus Korntal, Ludwig Krapf, den kennt hier kaum jemand in Deutschland. Ich kenne den wahrscheinlich nur, weil ich im Bengelhaus studiert habe in Tübingen, und das ist in der Ludwig-Krapf-Straße. Und dieser Ludwig Krapf, der hat sein ganzes Leben in Ostafrika als Missionar verbracht und hat das Evangelium in Ostafrika verkündet. Und er hat erlebt, wie seine Frau gestorben ist, wie die Kinder gestorben sind, er hat die beerdigt. Und dann am Ende seines Dienstes, als er dann nach Deutschland zurückgekehrt ist, da musste er bekennen, mein ganzer Dienst hat nichts gebracht. Ich glaube, er hat 1 oder 2 Personen zum Glauben an Jesus geführt. Ein ganzes Leben investiert in Ostafrika. Nichts gebracht. Und dann hat ihn jemand etwas spöttisch gefragt, dann war wohl deine ganze Missionsarbeit umsonst. Und der Ludwig Krapf hat gestrahlt und gesagt, nein, natürlich nicht. Und dieser Mann guckt ihn verblüfft an und sagt, ja, warum denn das nicht? Und dann sagt er, weil ich weiß, dass mein Gott Gebet erhört. Und die 40 Jahre war nicht vergeblich, weil ich an jedem einzelnen Tag für Ostafrika gebetet habe. Und der Mann ist gestorben und hat nichts von der Frucht seines Lebens erlebt. Und das ist oft so im Reich Gottes, das ist oft so in der Kirchengeschichte. Die ganz großen Geschichten, habe ich jetzt erst wieder Weihnachten gedacht, der das Lied geschrieben hat, Stille Nacht, hat nie gewusst, dass das Millionen von Menschen über die ganze Welt verteilt zur Ermutigung wird. Ludwig Krapf hat nichts gewusst von seinem Dienst, aber er hat vertraut, Gott erhört Gebet. Als er gestorben war, brach dort die Erweckung aus in Ostafrika und es entstand eine riesige Kirche, die größte Kirche Afrikas, Wort Gottes, Gemeinde. Ich weiß, dass Gott Gebet erhört. Das ist meine Frage an dich heute Morgen. Weißt du das auch noch? Weißt du das ganz gewiss, dass Gott dein Gebet hört? Das müssen wir wissen als Christen. Wir wollen in dieser Welt viel, wir wollen gerne Erfolg, wir wollen große, eindrückliche Aktionen als Gemeinde. Das brauchen wir alles gar nicht. Aber lasst uns treu sein an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Und lasst uns treu sein im Gebet, weil wir wissen, Gott wirkt. Noch ein Gedanke. Paulus schreibt hier von dem Geheimnis Christi. Das ist ein toller Ausdruck, das Geheimnis Christi. Im Glauben haben wir es mit einem Geheimnis zu tun. Wir können natürlich von unserem Glauben Zeugnis ablegen. Wir können auch einiges von unserem Glauben erklären. Wir können das Glaubensbekenntnis aufsagen. Wir können alles Mögliche beschreiben. Aber im Kern bleibt unser Glaube ein Geheimnis. Wir haben es mit einem unsichtbaren Gott zu tun. Wir haben es mit einem Herrn zu tun, den wir nicht mal eben vor die Gemeinde stellen können und sagen, das ist Jesus, so sieht er aus, stell dich mal kurz vor. Das ist ein Geheimnis, das Geheimnis Christi. Und wenn dieses Geheimnis Menschen klar werden soll, Wir haben es ja im Glauben verstanden, aber wenn wir wollen, dass andere das auch verstehen, dann muss der Herr Jesus die Augen öffnen. Weil die Bibel sagt, dass der Geist dieser Welt, der Fürst dieser Welt, die Augen der Menschen verblendet hat. Gott muss die Augen selber öffnen. Gott muss die Augen öffnen für die Wunder an seinem Wort, damit Menschen das Geheimnis Christi erkennen. Und auch darum müssen wir beten. Der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Gott der Bibel, Jesus Christus, baut sein Reich mit schwachen, schwierigen Menschen wie du und ich. Er baut sein Reich allen Katastrophen dieser Welt zum Trotz. Und er baut sein Reich auch durch unser Gebet. Ich habe da gerade Informationen bekommen aus Syrien, mitten in diesen schrecklichen Unruhen mit den IS-Terroristen und Bürgerkrieg und was da alles ist, dass diese eine Gemeinde in Syrien, und die hatten einen Gottesdienst in der Woche gefeiert, und zu dem Gottesdienst kamen etwa 200 Leute. Und dann hat sie begonnen zu beten, diese Gemeinde: Herr, tu doch etwas Neues in Syrien. Und dann kam es ihnen so vor, als würde Gott einen Spaß mit ihnen treiben. Das Neue, was in Syrien passierte, das war die IS, das war der Terrorismus, das waren die Bomben, die Anschläge, der Bürgerkrieg, die Unruhe, die Flüchtlinge, das ist passiert. Und wo war Gott jetzt? Und dann hat diese Frau, eine Pastorenfrau, weitererzählt und hat gesagt, diese eine Gemeinde feiert jetzt jeden Tag 2 Gottesdienste und es kommen jede Woche mehr als 4.000 Leute in diese Gemeinde. Gott baut sein Reich mitten in dem Chaos dieser Welt und auch mitten in der Not deines Lebens. Warum? Weil er der Herr ist, weil er der Sieger ist und weil er die Fäden in seiner Hand hält. Auch Paulus, der den Brief schreibt an die Kolosser, war ein gebundener Mensch. Er hat Fesseln getragen. Und was wollte Paulus? Hat er die Gemeinde gebetet, jetzt schreibt mal eine Petition an die Autoritäten, dass ich hier bald wieder freigelassen werde, macht mal irgendwie eine Demo oder so? Nein, Paulus hat gesagt, betet, dass ich hier in dem Gefängnis Zeuge sein kann für das Geheimnis Jesu. Das haut mich um. Und das stellt mich in Frage. Wisst ihr, wenn ich mich in den Finger geschnitten habe oder irgendwie das Ohr wehtut, ich bin ja so wehleidig, Herr, jetzt macht das schnell halt, die Schmerzen, das kann ich alles gar nicht aushalten. Ich möchte, dass Jesus mich auf Wattebäuschen einen wunderschönen goldenen Weg führt und das alles nur harmonisch ist. Das ist ja menschlich verständlich und vielleicht seid ihr ja nicht ganz anders. Und Paulus hat gelernt, sich in der Nachfolge Jesu genügen zu lassen. Und Paulus hat verstanden, das, was in dieser Welt passiert, ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass in dieser dunklen Welt Menschen zu Jesus finden, nicht unbedingt, dass ich meine Freiheit finde. Und dann hat Paulus die Gemeinde nicht darum gebeten, für ihn zu intervenieren, damit er freikommt, sondern er hat gebeten, dass sie mit ihm beten, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir haben einen Brief bekommen aus dem Iran von Pastor Said Abedini, der amerikanischer Staatsbürger ist und dort im Gefängnis ist. Und er hat seiner Tochter Rebecca Grace zu ihrem 8. Geburtstag geschrieben. Vielleicht haben einige von euch diesen Brief gelesen. Und er schreibt seiner Tochter: Ich möchte, dass du weißt, der Herr hat die Kontrolle. Sie ist in Amerika in der Freiheit und ihr Vater sitzt im Iran im Gefängnis. Gott hat die Kontrolle und er, besser als irgendjemand anders, weiß, was er mit unserem Leben vorhat. Und wenn Gott will, dann kann er mich aus diesem feurigen Ofen erlösen. Und wenn er nicht will, dann, liebe Tochter, sollst du dennoch wissen, dass ich vor diesen Götzen nicht einknicken werde. Und dann schreibt er: Meine liebe Tochter Rebecca Grace, ich bete, dass Gott mich bald nach Hause bringt. Aber wenn nicht, dann wollen wir trotzdem miteinander das Halleluja singen. Du in Amerika und ich hier im Gefängnis im Iran. Wir wollen es singen, solange wie wir getrennt sind oder wenn wir wieder zusammenkommen. Und liebe Rebecca Grace, ich, dein Vater, möchte dein Halleluja jetzt bis hierher hören im Iran. Geehrt sei Gott für immer. Amen, Küsse und Grüße, dein Vater. Schreibt dieser Pastor aus dem Gefängnis an seine Tochter Rebecca Grace zum 8. Geburtstag. Wie kann man sowas schreiben? Das kann man doch nur so schreiben, wenn man weiß, mein Leben ist getragen durch das Gebet der Gemeinde, selbst in dieser notvollen Situation im Gefängnis in Iran. Letzter Gedanke. Es gibt eine offene Tür. Es gibt eine offene Tür. Darum betet Paulus, dass Türen aufgehen, damit er das Geheimnis Jesu bekannt machen kann. Wir können Gutes tun, wir können in dieser Welt zeichenhaft wirken, aber wir können die Tür zu den Herzen der Menschen nicht öffnen. Aus der Apostelgeschichte, der Bericht über die Lydia, wissen wir, die Tür zu den Herzen der Menschen, die kann allein Gott öffnen. Gott tut Türen auf, Gott wirkt. Und weil wir wissen, dass nur Gott das tun kann, ist all unser Bemühen hier als Gemeinde, unser Zeugnis in der Welt, hier am Bodenseekreis, ist nur dann möglich und sinnvoll, wenn es getragen ist von unserem Gebet. Herr, jetzt tu du Türen auf. Fang bei mir an, tu meine Herzenstür auf. Unsere eigenen Türen des Herzens sind doch oft verschlossen. Und dann tu du um mich her die Türen auf. Lasst uns doch dafür beten, dass Gott uns offene Türen schenkt, damit auch wir dieses Geheimnis Jesu bezeugen können. Wir dürfen beten in Geduld. Bekennen wollen wir natürlich auch diesen Herrn Jesus. Und da wollen wir beten und Gott bitten, Herr, jetzt lass mich wach sein. Wach sein, nicht drängeln, aber wach sein, wo ich spüre, du hast jemanden vorbereitet, dann lass mich doch von dir erzählen. Dann wollen wir auch nicht kneifen, dann wollen wir das Evangelium erklären. Aber wir wollen klug sein, das passt ja auch nicht immer. Manchmal wirkt das ja auch aufgesetzt oder komisch. Aber wir wollen wach sein und bitten, dass Gott uns erkennen lässt, wo die Türen geöffnet sind. Gott wirkt. Betet, wachet im Gebet mit Danksagung, weil wir wissen, Gott wirkt, weil wir wissen, er will es tun. Ich möchte schließen mit einem Gebet und ich möchte euch einladen, mitzubeten für uns, für unsere Gemeinde und für unser Land. Lieber Herr, wir danken dir, dass dein Herz offen ist für uns, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir wissen dürfen, du hörst uns. Herr, du weißt um das Notvolle in unserem Leben, Herr Jesus, und da wollen wir dich jetzt einladen. Komm du in die Dunkelheiten unseres eigenen Lebens und räume du auf. Bring du zurecht. Schaffe du Ordnung und mache du das, was kaputt ist, wieder heil. Herr, wir wollen dich bitten für das Zeugnis unserer Gemeinde. Danke für die vielen offenen Türen. O Herr, schenke, dass Menschen dich erkennen als das Geheimnis ihres Lebens. Herr, lüfte du dein Geheimnis in ihren Augen, öffne du ihre Augen. Lass uns erkennen, wann wir was sagen dürfen und können. Und dann mach uns mutig und stark, die Gelegenheiten zu nutzen. Herr, wir wollen dich bitten für unser Land, für dieses schwierige Land. Wir bitten dich, Herr, dass du deinen Geist ausgießt auf unser Land, auf Deutschland. Dass du noch einmal Hören schenkst auf dein Wort. Dass dein Geist Menschenherzen erneuert. Herr, wir brauchen in unserem Land Wiederherstellung. In unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Beziehungen, in unseren Gemeinden. Herr, wir brauchen Veränderung und Reformation, so wie Luther das damals erlebt hat, an allen Ecken und Enden. Und wir wissen, Herr, nur du kannst es tun. Und darum liegen wir vor dir mit unserem Gebet. Wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, aber auf deine große Barmherzigkeit. Amen. Jetzt gibt es einen kleinen Bruch. Und jetzt möchte ich euch ganz kurz noch ein wenig erzählen an einem Beispiel, wie es im Sudan aussieht. Haben wir Sudan? Okay, also was ihr gleich als erstes seht, ist eine ganz tolle Weltkarte, die einige Kinder gemalt haben im Sudan. Und auf der Weltkarte könnte ich euch jetzt zeigen, wo die Länder sind, wo die Christen insbesondere bedrängt und verfolgt werden. Aber ihr wisst das selber, etwa zwischen dem 10. und 40. Grad von Amerika rüber, Mexiko, Kuba, Kolumbien, dann durch Nordafrika, den Nahen Osten bis nach Asien. Das sind muslimische Länder, kommunistische Länder. Das ist Indien als größte Demokratie, aber an vielen Stellen auch ein Land geprägt von dunklen hinduistischen radikalen Vorstellungen, wo gerade in letzter Zeit wieder Christen sehr bedrängt und verfolgt werden. Und ein Land, eben der Sudan, wo an vielen Stellen die Gemeinde Jesu mit ganz großen Schwierigkeiten zu tun hat. Dort im Sudan, das Land ist zu 99,9% muslimisch, dort im Sudan wird die Gemeinde Jesu ganz stark bedrängt. Es gibt alle möglichen kleinen und großen Dinge, die man einfach nur tut, um die Gemeinde zu ärgern und letztlich um ihr Zeugnis zum Schweigen zu bringen. Geht's gar nicht, oder? Okay, vorhin hat's funktioniert. Also, das wäre das nächste Bild. Da seht ihr die Mariam Ibrahim. Aber die kennt ihr vielleicht noch aus den Nachrichten des letzten Jahres. Mariam Ibrahim, das war diese Frau, die im Sudan zum Tode verurteilt worden war, weil sie angeblich vom Islam abgefallen war. Dabei ist sie in einer christlichen Familie groß geworden. Und weil sie angeblich Ehebruch begangen hatte, sie erwartete das zweite Kind mit ihrem Ehemann Daniel. Und Mariam Ibrahim war zum Tode verurteilt worden, einfach nur deshalb, weil ihr Vater, der die Familie verlassen hat, als sie 6 Jahre alt war, der war Moslem. Und nach muslimischem Recht war sie damit Muslima und ist also vom Glauben abgefallen, obwohl sie das gar nicht wusste. Und nach muslimischem Recht war sie nicht getraut, denn sie war als Christin getraut, also war sie unehelich. Das heißt, beide Kinder mit ihrem Mann waren unehelich und deswegen sollte sie für Ehebruch geschlagen werden 100-mal und dann hingerichtet werden. Das war letztes Jahr diese große Diskussion. Mariam Ibrahim saß im Gefängnis in Khartoum, im Frauengefängnis, das wäre das nächste Bild. Und dort im Frauengefängnis in Khartoum wartete sie auf die Hinrichtung 8 Monate schwanger. Und in der Zeit habe ich dann den Sudan besucht. Wir sind um das Frauengefängnis herumgefahren, das ihr dort seht. Und wir durften aber nicht zu ihr hinein, weil das einfach für die Familie zu gefährlich gewesen wäre. Und dann hat mich das so umgetrieben. Wir waren dort, nächste Bild dann. Super, vielen Dank. Jetzt müssen wir 3 oder 4 nach vorne hüpfen. Okay. Wenn wir so ein Haus sehen, so ein Block, dann sind wir beim Gefängnis. Mariam, ja, genau. Ein weiter. Das ist das Frauengefängnis und wir sind dort herumgefahren. Und das war so ein bedrückendes Gefühl zu wissen, diese Frau ist jetzt 30, 50 Meter entfernt, hochschwanger, total allein, angekettet wie Paulus, wartet auf die Entbindung, wartet auf die Hinrichtung. Und alles, was wir tun können, ist nur für sie beten. Nur beten, das sagen wir ja oft. Und wenig später ist Mariam Ibrahim freigekommen. Sie kam dann nach Italien, hat den Papst getroffen, jetzt ist sie in Sicherheit in Amerika. Ihr Lieben, wenn wir sagen, nur beten, dann ist das ein großer Unsinn. Sondern Gott, der alles gemacht hat, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der will gebeten sein. Und wo wir Gott bestürmen mit unserem Gebet, da will er etwas tun. Und im Himmel werden wir uns manchmal wundern, denke ich, dass all das, wo wir dachten, jetzt haben wir große Dinge gedreht, vielleicht gar nicht so wichtig war, wie die Momente, wo wir dachten, jetzt können wir nur beten. Nächste Bild. Mich hat es dann interessiert, im Sudan in der Zeit, also die Mariam Ibrahim war im Gefängnis, wie reagiert jetzt die Gemeinde dort im Sudan? Und dann habe ich diesen jungen Christen getroffen und für den traf das alles zu, was für die Mariam eigentlich gar nicht zutraf. Er war Moslem, hat sich bekehrt und ist jetzt ein brennendes Kind Jesu. Und ich habe diesen jungen Mann gefragt, die Frau Mariam, die sitzt im Gefängnis, wartet auf die Hinrichtung. Genau in dem Moment frage ich ihn, wofür kann ich beten? Und dann sagt er mir, dass ich mutig bin. Ich sage, warum willst du denn mutig sein? Dass ich es ihnen sagen kann. Was willst du denn wem sagen? Den Muslimen, dass sie Jesus brauchen. Dieser junge Kerl, wo er weiß, genau wegen dem, was er mich jetzt bittet, sitzt die Mariam Ibrahim und wartet auf ihre Hinrichtung. Der sagt nicht, du, das ist nett, dass du aus Deutschland kommst, kannst du mich irgendwie da hier rausbringen oder kannst du mir einen Fernseher geben oder irgendwie mir in der Ausbildung helfen. Bete, dass ich mutig werde. Warum willst du mutig sein, dass ich ihnen das sagen kann? Was willst du denn wem sagen? Den Muslimen, dass sie Jesus brauchen. Und ich habe gesagt, ich will das gerne weitergeben. Betet für diesen jungen Mann, dass er mutig ist. Aber ich habe ihm auch gesagt, er möchte für uns beten. Denn wir brauchen den Mut, den er aus meiner Sicht schon hat. Dass wir in diesem Leben nicht uns nur um die kleinen Dinge kreisen, wie können wir uns schon den neuen Fernseher kaufen, sondern dass wir verstehen, es gibt noch eine größere Aufgabe. Wir wollen ihnen, den Menschen um uns her, das Evangelium verkündigen, auch hier in Deutschland. Und dazu, Herr, musst du auch uns mutig machen. Nächste Bild. Die Gemeinde wird sehr stark bedrängt im Sudan und zwar oft durch ganz lächerliche Kleinigkeiten, die aber auch große Auswirkungen haben. Das ist das Grundstück einer Bibelschule und vielleicht kann man in der Mitte im Hintergrund das Minarett der Moschee erkennen. Es wird dort systematisch immer wieder direkt neben den Kirchen, Bibelschulen, christlichen Schulen oder Kindergärten eine Moschee gebaut. Das ist ja harmlos, denkt man, ist ja nicht so schlimm. Naja, ganz harmlos ist das nicht. Nach dem Freitagsgebet kommt es immer wieder zu Übergriffen auf die Gemeinde oder Bibelschule. Und wenn es eine Schule ist oder ein Kindergarten, dann ist das auch ganz schön anstrengend, so im Tagesablauf direkt von nebenan 5-mal zum muslimischen Gebet gerufen zu werden. Und das ist nur eine schwache Form der Bedrängung dort im Sudan. Es kommt dann nach den Freitagsgebeten zu Übergriffen. Man versucht dann, dieses Gelände zu stürmen oder die Häuser zu zerstören oder zu verbrennen. Hier eine Tür, die man versucht hat, aufzuschlagen. Ein großer Hass Und nochmal, 99,9% der Bevölkerung sind Muslime. 0,01% der Bevölkerung sind Christen. Und trotzdem dieser Hass. Ich habe dann dort bei meiner Reise einen Mann aus Eritrea getroffen. Und dieser Mann aus Eritrea hat mir erzählt, was passiert in Eritrea, wenn man im Militär, die jungen Leute müssen dort mindestens 3 Jahre ins Militär, wenn man im Militär erwischt wird, dass man die Bibel liest. Die Männer und Frauen im Militär dürfen nicht in der Bibel lesen, sie dürfen nicht singen und sie dürfen nicht beten. Und wenn man in der Bibel liest und dabei erwischt wird, dann muss man sich, das ist ein gestelltes Bild, dann muss man sich auf den Bauch legen und die Füße nach hinten klappen und die Arme nach hinten strecken und dann wird man so gefesselt und tagelang liegen gelassen. Und dann habe ich ihn gefragt, und man hat dich wirklich erwischt, und er guckt mich an, lächelt und sagt, was, einmal, immer wieder? Und dann habe ich nachgedacht und habe gedacht, wie kann das sein, dass die Christen in Eritrea unter so großer Gefahr ihre Bibel lesen und dass ich manchmal denke, keine Zeit dafür zu haben. Das kann uns nachdenklich machen. Und dann, als wir unser Gespräch beendeten, lachte er nochmal und sagte, du bist jetzt so interessiert gewesen mit diesem Hinlegen. Das war ja nur das Harmlose, was wir machen mussten, wenn sie uns bestraft haben. Tagelang so liegen, das war harmlos für den Schatz des Wortes Gottes. Die Übergriffe, Moment, genau, jetzt sind wir schon gesprungen, das habe ich gerade noch eingefügt. Die Übergriffe, die kommen auch bei uns immer näher. Das ist nur ein bisschen unscharf, Entschuldigung. Das sollte diese Tagungsstätte sein, wo gestern in Kopenhagen das Treffen stattgefunden hat, wo es um das Thema Religion, Meinungsfreiheit ging. Gestern in Kopenhagen, und dann wurden zwischen 50 und 200 Schüsse auf diese Versammlung abgegeben. Und nach dem, was ich weiß, ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das war eine Veranstaltung zum Thema Meinungsfreiheit in Kopenhagen gestern. Meinungsfreiheit ist jetzt nicht unbedingt unser Thema, indirekt das Thema Religionsfreiheit, da kommen wir auch dahin. Nächste Bild. Aber Meinungsfreiheit wird auch für Christen vielleicht ein Thema werden, weil das ist ein Pastor in Bremen, der vor einigen Wochen im Januar dort in der St. Martini-Kirche im Stadtzentrum von Bremen über eine Geschichte aus dem Alten Testament gepredigt hat. Und in dieser Geschichte ging es um das erste Gebot, und er hat gesagt, wir können keine Religionsvermischung mitmachen als Christen. Und dieser Pastor, Latzel ist sein Name, der konnte am letzten Sonntag in Bremen, letzten Sonntag vor 8 Tagen, nur unter Polizeischutz predigen. Ich sage das nicht, weil ich uns Angst machen will, überhaupt nicht. Wir haben alle Freiheiten hier in Deutschland. Aber wir spüren, dass der Widerspruch gegen den Kern unserer Botschaft, dass Jesus Christus der Herr ist und dass er unser Leben und unsere Herzen bestimmen möchte, dass er unseren Weg führen möchte, dass das eine Botschaft ist, der auch in Deutschland widersprochen wird. Und das letzte Bild. Mich hat das dann sehr getröstet, und da sind wir wieder bei unserem Thema, beten. Mich hat das sehr getröstet, diese Bibelschule, die total zerstört worden war dort im Sudan. Da war in der Bibliothek an der Wand was geschrieben, man hat die Bücher verbrannt, alles ist voll Ruß, aber was da an der Wand geschrieben steht, das kann man noch lesen. Und wer Arabisch kann, auf Deutsch übersetzt steht da, betet ohne Unterlass. Die Welt kann uns bedrängen, die Welt kann uns verfolgen. Die Welt kann uns auch in Deutschland vielleicht eines Tages alle Möglichkeiten aus der Hand schlagen. Aber eines kann die Welt nie verhindern, dass Gott ein offenes Herz hat für unsere Nöte und dass wir immer, immer zu ihm kommen dürfen, was auch immer uns bewegt. Betet ohne Unterlass. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Noch ganz kurz habe ich draußen einen kleinen Infotisch. Das ist mir immer so wichtig, dieses Zettelchen zum Weitergeben, Bibel lesen, vielleicht schaut ihr es an, vielleicht taugt es für euch, vielleicht gebt ihr es weiter an jemanden, der das noch nicht tut, in der Bibel lesen. Wir wollen beten. Hier gibt es Informationen zum Gebet für jedes Land, wo Christen bedrängt werden, ganz neu. Und wir haben hier einen Gast einmal mitgebracht, Maggie Gobran. Da gibt es jetzt die neue Biografie, wen das interessiert, das kann man auch dort haben. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir, Manfred. Jetzt wollen wir das natürlich tun. Wir wollen beten. Ich würde sagen, wir beten jetzt als erstes für den Sudan und für die verfolgten Christen dort, dass wir uns in 4er, 5er, 6er Gruppen, wie auch immer, zusammentun, miteinander beten, über unseren Tellerrand hinausschauen und da Gottes Gnade reinbeten, auch dass wir da offene Augen haben da dafür. Nachher im Lobpreis, da habe ich gedacht, Manfred hat gesagt, dass wir ja auch selber mit unseren Paketen kommen. Da soll auch noch Platz dafür sein. Wenn ihr dachtet, ja, ich brauche jemanden, dem ich vertraue und zu dem ich beten will, dann schnappt euch jemand hier und geht einfach ins Gebetszelt oder in irgendeine Ecke und lasst für euch beten. Genau, das ist manchmal besser, man macht es gleich und nicht, wenn man draußen schon über das Mittagessen redet. Wenn ihr da gespürt habt, ja, ich bräuchte jemanden, der für mich betet, dann guckt euch mal um, wem ihr so vertraut und schnappt ihn euch. Genau, also seid gefeit, ihr könntet auch geschnappt werden. aber jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr doch euch zusammentut. Ich mache dann den Abschluss. Genau, ihr hört dann das Amen. Zu viert, zu fünft, betet für den Sudan, dass Gott da echt Großes tut, Reich baut, Menschen Mut gibt und Bewahrung schenkt, um was euch alles so einfällt. Vater, und ich danke dir jetzt für deine Gegenwart. Ich danke dir für dein Wirken wollen. Danke, dass du Gebete hörst. Und es berührt mich hier zu hören, wie da viele Gebete aufsteigen zu dir. Und wir wollen jetzt glauben und hoffen und beten, dass die alle nicht verloren gehen, sondern dass wir bei dir ankommen, dass du Wirkung schenkst. Und Vater, ich bete für uns hier, die wir in Deutschland in der Sicherheit sind. Schenk uns viel von dieser Leidenschaft, von dieser Nähe zu dir, dass auch wir hier mutig werden und vor allem auch wirklich alles stehen und liegen lassen können für dich und für dein Reich, für deine Liebe, weil du schon alles gegeben hast. Ich danke dir da dafür. Amen. Vielen Dank euch für das Gebet. Manfred, dir habe ich auch noch ein ganz kleines Dankeschön.
Oh, Dankeschön.
Vielen Dank. So, dann sind wir jetzt am Ende vom Gottesdienst angekommen. Die Abkündigung gab es ja schon vorher. Ich möchte euch gerne noch den Segen mitgeben und möchte euch auch den Namen Jesu einfach nochmal zusprechen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen, um dich zu schützen vor Gefahr. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Und der Herr sei mit dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schönen Sonntag, bis nächste Woche.